You're my heartbeat, my silent drum, that is kicking me till I'm numb. Moin moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Level Up. Mein Name ist Johannes Ungerer und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Ja, wir hatten in letzter Zeit schon häufiger mal Besucher aus dem Rechtsbereich und ja, aus Bereichen, die uns als Unternehmer, vor allem auch als Online-Unternehmer, extrem interessieren. Wir hatten zum Beispiel neulich hier einen Steuerberater zu Gast, einen Patentanwalt, und heute, um diese ja, Serie, sage ich mal, ein bisschen weiterzuführen, habe ich mir den Dr. Thomas Engels von den Lexea-Rechtsanwälten aus Köln eingeladen. Seine Kanzlei hat sich spezialisiert auf den gewerblichen Rechtsschutz und das IT-Recht. Und mich freut es auf jeden Fall, dass du heute da bist, Thomas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung, gerne.
Kannst du vielleicht kurz ein bisschen über dich erzählen, vielleicht kurz über deine Laufbahn, dass wir einfach dich ein bisschen besser kennenlernen. Und
sehr gerne.
Dann würde ich sagen, quatschen wir heute einfach ein bisschen so über die Themen, was man vielleicht auch vor allem als Online-Händler, was ja viele unserer Zuhörer auch sind, beachten muss, was es da für wichtige Themen gibt. Wir können ein bisschen über Abmahnungen sprechen, ob Abmahnungen direkt das Todesurteil bedeuten, und dann mal schauen, worauf wir heute noch alles eingehen werden.
Gerne, so machen wir das. Also, Thema Abmahnung ist genau das Stichwort. Man kann mich natürlich mit Fug und Recht als den bösen Abmahnanwalt beschimpfen. Das ist einfach natürlich ein großer Teil meiner Tätigkeit, sowohl Abmahnungen auszusprechen als auch zu beantworten. Ich bin Rechtsanwalt in Köln, bin Fachanwalt für IT-Recht und mache das Ganze inzwischen, wenn ich das richtig rechne, im 12. Jahr, und habe auch in meiner ganzen Laufbahn nichts anderes gemacht, als diese Bereiche, die damit zusammenhängen, zu beschicken, sei es das Markenrecht, sei es das Wettbewerbsrecht, das Urheberrecht, alles, was dort in dem Zusammenhang damit dranhängt. Da traue ich mir inzwischen zu, eine relativ gute Rundumberatung zu bieten, und das ist natürlich immer untrennbar mit den Abmahnungen, mit den bösen Abmahnungen, mit den vielleicht auch nur vermeintlich bösen Abmahnungen verbunden. Das ist einfach ein Kernbereich meiner Tätigkeit.
Okay, das gibt schon mal einen guten Überblick. Ich würde sagen, können wir auch direkt einsteigen, und zwar vielleicht einfach mal so mit den Basics, so. Wir haben viele Online-Händler. Wir haben auch das große Thema Amazon hier in unserem Podcast, das wir recht häufig besprechen. Und dahin richtet sich dann auch vielleicht die erste Frage. Und zwar, was gibt es so ja als Grundlage zu beachten, dass man rechtssicher unterwegs ist im Online-Handel oder allgemein im Handel? Was müssen wir da beachten und was sind da so die Basics?
Da kann ich direkt die allererste Illusion nehmen, dass man im Onlinehandel irgendwie rechtssicher unterwegs sein könnte. Also dieses Kriterium wird wohl niemand erfüllen. Da können wir gleich gerne ein bisschen drüber sprechen, wenn es darum geht, Abmahnungen, wie man darauf reagieren kann, wie man sie pariert, wie man aus der Nummer vielleicht auch rauskommt. Aber die Zielvorstellung, irgendwo ganz unangreifbar im Onlinehandel zu sein, überhaupt im Handel zu sein, das ist eine Utopie. Das wird nicht funktionieren. Man sollte in der Tat ein paar Basics einfach erfüllt haben, um nicht direkt in der allerersten Runde von irgendeinem Abmahnverein sofort vor die Hörner genommen zu werden. Und das sind halt eben einfach Dinge wie, ich brauche auf meinem Shop die vernünftigen Rechtstexte. Das ist so der Dreiklang aus einem vernünftigen Impressum, vernünftigen AGB und Widerrufstexten und einer Datenschutzerklärung. Das ist eigentlich so der Grundstandard, den man in jedem Falle braucht, bevor man überhaupt loslegen kann. Dafür kann man zum Anwalt gehen. Das mache ich auch in meiner täglichen Praxis. Da habe ich natürlich entsprechende Texte hier auch. Es gibt genügend Anbieter im Netz, die sowas auch auf Pauschalbasis, auf monatlicher Basis machen, wo man sich letzten Endes dort sein Starterpaket holt, ist eigentlich völlig egal, aber das ist einfach das, womit man in jedem Falle anfangen sollte.
Es gibt ja auch so ein paar Dienstleister, die einem kostenlose Rechtstexte anbieten. Würdest du von sowas abraten? Was sind da die Nachteile?
Also Trusted Shops ist natürlich mit dem kostenlosen Rechtstexter einfach mal eine Hausnummer in dem Bereich. Das bietet, so wie ich das sehe, sonst niemand. Und die Texte sind von der Qualität her natürlich gut. Niemand gibt sowas heraus, wenn man in irgendeiner Form da nicht sicher wäre, dass die Sachen Hand und Fuß haben. Wenn man sich das mal genauer anschaut, kann man es an relativ vielen Stellen einfach, das ist dann auch die Praxis hier, runterbrechen, wo liegen in AGB denn überhaupt die Angriffsflächen? Warum muss ich welche haben? Und was kann ich dabei falsch machen? Prinzipiell, und das gilt auch nach wie vor, ich muss nicht zwingend allgemeine Geschäftsbedingungen als Händler verwenden. Das ist kein Muss. Das steht nirgendwo gesetzlich geregelt, dass ich AGB brauche, aber. Es gibt eine Vielzahl von anderen Pflichten, gerade im E-Commerce-Bereich, die in die Richtung gehen, was muss ich denn in meinem Shop alles in Anführungszeichen erklären? Ich muss meine Kunden zum Beispiel darüber aufklären, wie kommt in meinem Shop ein Vertrag überhaupt zustande? Wie ist da genau der Vertragsschluss? Das ist das, was sich letzten Endes hinter der Buttonlösung verbirgt. Also mit welchem Klick auf welchen Button, wo Kaufen draufsteht, kommt dann der Vertrag zustande. Ich muss zum Beispiel darüber informieren, wie das mit der Gewährleistung aussieht. Also einfach eine Information darüber, entweder es gilt die gesetzliche Gewährleistung oder ich mache dort gewisse Modifikationen da, wo es mir erlaubt ist. Und das sind halt eben einfach Pflichten, die darin münden, dass ich sinnvollerweise AGB verwende, weil solche Punkte dort am sinnvollsten zu regeln und einfach aufzuführen sind. Das heißt also, die allermeisten Texte, die allermeisten Bausteine daraus werden sich mit genau diesen Pflichten auseinandersetzen. Und dann muss ich halt eben einfach schauen, entweder kriege ich vom Anwalt direkt eine Beratung zugeschnitten auf meinen Shop, der sich anguckt, wie genau ist da der Ablauf, oder ich bekomme von einem dieser Anbieter, die es da gibt, wie zum Beispiel auch von Trusted Shops, einen Weg, wo ich mich durchklicken kann, wo dann abgefragt wird, wie sieht der Bestellablauf aus, wo kommt mit welchem Button was zustande, und da gibt es ein paar Ja-Nein-Abfragen und dann kommt dann vernünftiger Text raus. Das ist ein Angebot, das man ohne weiteres nutzen kann.
Okay. Du hast es vorhin kurz angesprochen, dass man da auch einiges falsch machen kann. Was kann man denn bei so einer AGB zum Beispiel falsch machen?
Also, was natürlich immer gerne genommen ist und vor allen Dingen auch einfach ein Riesenthema ist, weil es auch eine strategische Entscheidung ist, wie ich damit umgehe. Es hat sich inzwischen durchgesetzt, dass ich in meinem Shop natürlich x-beliebige Zahlungsarten anbieten kann. Sei es die Vorkasse, sei es die Nachnahme, sei es der Kauf auf Rechnung, sei es Zahlungsdienste wie PayPal, sei es die Zahlung per Kreditkarte. Was aber aufgrund einiger gerichtlicher Entscheidungen, die ich für absolut richtig halte, sich daraus kristallisiert hat, ist zum Beispiel der Aspekt, dass wenn ich meinen Kunden nach dem Bestellvorgang auffordere, per PayPal an mich zu zahlen oder denen meine Kontoverbindung gebe, um an mich zu überweisen, dann kann ich das nicht mit einer AGB-Klausel kombinieren, wonach der Vertrag erst dann zustande kommt, wenn ich die Ware raussende. Das funktioniert nicht, einfach vor dem Hintergrund, dass der Kunde natürlich, wenn er auf eine Bestellung zahlt, davon ausgehen muss, dass der Vertrag in dem Moment zustande gekommen ist, ohne Wenn und Aber. Bedeutet also, ich kann da einfach durch unterschiedliche Klauseln, wenn ich mir eine Zahlungsart PayPal raussuche, aber so eine Klausel verwende, natürlich einfach im Zusammenspiel da einiges kaputt schießen.
Okay. Es gibt ja auch viele Anbieter, die jetzt zum Beispiel, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, die auch Geld dafür nehmen, wahrscheinlich dann auch auf monatlicher Basis eben, dass sie einem diese Rechtstexte zur Verfügung stellen und dann auch laufend aktualisieren. Mhm. Wie wichtig denkst du ist es, dass das laufend aktualisiert wird? Gibt es wirklich so viele Änderungen auch im Recht, dass man zum Beispiel auch irgendwie alle 2 Monate seine AGBs aktualisieren muss, oder wie sieht das in der Praxis da tatsächlich aus? Kann ja auch einfach so ein leeres Marketingversprechen sein.
Ja, so nah möchte ich den Anbietern da gar nicht treten. Aber was relativ klar sein dürfte, ist, was die echten AGB angeht. Also wo es wirklich um rechtsrelevante Vorgänge geht, wie kommt beispielsweise nach bürgerlichem Recht in Deutschland ein Vertrag zustande. Da denkt man nicht in Tagen, da denkt man nicht in Wochen, da denkt man irgendwie in Jahrhunderten, wo sich mal irgendwie was verändert hat. Die letzte große Schuldrechtsreform, die ist deutlich über 10 Jahre her. Also dass sich da wirklich mal handfest Dinge verändern, die sowas auf den Kopf stellen, das ist eher der Ausnahmefall. Es kann halt eben einfach Dinge geben, aber das ist inzwischen auch wieder fast 3 Jahre her, wo sich dann mal fundamental im Widerrufsrecht etwas ändert. 2014, 13.06.2014 war da der Stichtag, wo sich einfach da nochmal großartig Dinge verändert haben. Der Rest ist entweder schmückendes Beiwerk, wenn sich halt eben irgendwo beispielsweise bei Amazon oder auch bei eBay neue Dinge ergeben haben. Wenn eBay beispielsweise eBay Plus einführt oder wenn irgendwo bei eBay der Warenkorb oder der Kauf auf Rechnung dazu kommt, dann sind das halt eben Dinge, die ich in den Texten ergänzen muss, die ich nachtragen muss. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie alle 2 Wochen da mein Update kriege. Also da ist sicherlich der Update-Zyklus von Microsoft deutlich enger, engmaschiger als hier. Also das ist nichts, was irgendwie dem wirklich so ganz stetigen Wandel unterworfen ist. Okay. Es gibt Änderungen, ja, aber es ist nicht zu erwarten, dass da irgendwie alle paar Tage was Neues kommt.
Okay, also kann man so festhalten, das sollte dann einfach jeder auch für sich selber entscheiden. Ist auch, die sind, glaube ich, jetzt auch nicht so teuer, die Anbieter. wenn man das über so einen monatlichen Dienst da laufen lässt, ja, denke ich, kann dann jeder für sich selbst entscheiden.
Genau.
Ich denke, dann haben wir das Thema mit den Grundlagen da, mit diesen Rechtstexten ganz gut abgeschlossen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also man braucht ein Impressum, eine AGB, dann so eine Datenschutzbelehrung und die Widerrufsbelehrung. Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö, das sind die Basics, die
okay.
wir brauchen.
Ja, perfekt.
Es gibt natürlich dann Spezialhinweise, irgendwie einen Text, wenn man Geräte mit Batterien drin hat, wo ich dann Hinweis nach Batteriegesetz brauche. Aber das sind Sachen, die man sich produktbezogen dann auch zusammenstückeln kann.
Und dafür reicht dann wahrscheinlich auch nicht mehr so eine kostenlose
Ja, auch den Hinweis nach Batteriegesetz, der entspricht im Wesentlichen eigentlich, was im Gesetz steht, den kann ich mir im Zweifelsfall auch irgendwo aus dem Netz vernünftig zusammenkopieren.
Okay. Also wenn man wirklich so nochmal besondere Produkte hat, wir können ja auch später nochmal auf das Thema der Zertifikate ein bisschen eingehen.
Genau.
Da auf jeden Fall seine AGB auch hin, also in der Richtung anpassen.
Genau, also da gilt einfach der Grundsatz, man sollte sich mit seinem Sortiment schon auskennen. Und das sind dann halt eben Dinge, die etwas ab von der Standardrechtstexte-Frage laufen. Wenn ich also mit Textilien handle, muss ich die Informationspflichten für Textilien erfüllen. Wenn ich mit Batterien oder mit batteriebetriebenen Geräten handle, muss ich entsprechende Texte dafür auch verwenden. Aber das ist wirklich produktspezifisch und da muss man einfach schauen, was gibt das eigene Sortiment her. Das würde ich jetzt nicht zu den Basics zählen. Basics ist einfach nur mal, was mache ich, um überhaupt den Shop online zu bringen. Alles Weitere ist dann sortimentsbezogen und das sind dann weitergehende Fragen.
Okay, ja, perfekt. Schließen wir das Thema damit ein bisschen ab. Ich würde gerne mal mit dir über das große, gemeine Thema der Abmahnung sprechen, wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele, vor allem auch am Anfang, viele, viele Sorgen drum machen. Und da dich einfach mal auch fragen, wie funktioniert das mit so einer Abmahnung? Wann oder was ist eine Abmahnung eigentlich genau? Wann kann man eine Abmahnung raussenden? Wie einfach mal so einen groben Überblick über das ganze Thema geben, weil ich glaube, es ist für viele einfach auch noch ein Thema, das mit dem sie noch nicht so direkt konfrontiert wurden und deswegen auch bestimmt ganz interessant.
Genau, das mag da etwas undurchsichtig erscheinen und auf den ersten Blick sich auch immer furchtbar ungerecht anhören. Zugegeben, das, was in Deutschland mit den Abmahnungen passiert, ist ein Sonderweg. Das ist in Europa auch ein Sonderweg. Wo kommt der her? Der kommt daher, dass sich der deutsche Gesetzgeber weit vor der Gründung der Europäischen Union, da kommen nämlich bestimmte andere Dinge her, die dazu gar nicht so richtig passen, dazu kann ich gleich ein paar Sätze verlieren, der deutsche Gesetzgeber hat sich irgendwann mal entschieden, er legt die Frage, ob sich Mitbewerber am Markt an Recht und Gesetz halten, in die Hände von Verbänden, also beispielsweise in einer Wettbewerbszentrale oder Verbänden wie dem IDO oder wen es auch immer da gibt, und der Mitbewerber selber, die das doch bitte untereinander ausfechten sollen, wenn sie denn meinen, dass sich jemand anders dort nicht an gesetzliche Vorschriften hält. Also das ist einfach ein Selbstregulierungsmechanismus. Was kann man anders machen? Das andere Modell, die andere Herangehensweise wäre, man kann eine Behörde schaffen, die solche Dinge überwacht. Das ist die andere Möglichkeit. Da kann ich, Thema sprechen wir gleich gerne an, beispielsweise wenn es um Elektrogeräte geht. Elektrogeräte, die beispielsweise in Deutschland bei der Stiftung ERR registriert werden müssen. Macht man das nicht, kann man auf zwei Ebenen angegriffen werden. Man kann zum einen wettbewerbsrechtlich angegriffen werden, dass ein Konkurrent einem das untersagt. Man kann aber auch beispielsweise beim Umweltbundesamt angezeigt werden. Das verhängt dann Bußgelder. Das ist aber ein Spartenbereich. Gerade hier im Elektrogerätebereich, in allen anderen Dingen, wenn beispielsweise jemand irgendwie falsche AGB-Klausel verwendet, irgendwo mit Streichpreisen arbeitet, wo er es nicht darf, einen Grundpreis vergessen hat, dafür gibt es in Deutschland keine Behörde. Das wäre die Alternative, die ich bräuchte, um sowas überhaupt regulieren zu können. Und in Deutschland hat man sich dafür entschieden, das in die Hände der Mitbewerber und der Verbände zu legen. Welche Möglichkeiten haben die? Die haben die Möglichkeit, den anderen, um den es hier geht, der verstößt, anzuschreiben und aufzufordern, das bleiben zu lassen. Das ist bislang noch nicht weiter dramatisch, das wäre ja in Ordnung, aber es ist an zwei Stellen damit nicht getan. Das eine ist, und das steht für die meisten im Vordergrund, warum ist diese Abmahnung kostenpflichtig? Das steht im Gesetz, das ist die einfache Antwort, weil sich der Gesetzgeber überlegt hat, dass derjenige, der sich schon darum kümmert, dass die Mitbewerber das alles so richtig machen, dann nicht mit den Kosten belastet werden soll. Und zum anderen ist halt eben auch einfach die Rechtfertigung dabei oder der ursprüngliche Ansatz mal gewesen, naja, eigentlich muss sich ja derjenige, der dagegen verstößt, darum kümmern, dass er nicht gegen Gesetze verstößt. Und wenn jemand anders sich seiner annimmt, dann ist das sowas wie eine Geschäftsführung ohne Auftrag Und aus den Grundsätzen kann ich dann die Anwaltsgebühren, die dadurch entstehen, ersetzt verlangen. Da kommt also die Kostenfolge her. Und das ist einfach was, wo ich aber auch dann viele Händler verstehen kann. Diese Instrumentarien sind zu einem Zeitpunkt entstanden, als an den aktuellen Onlinehandel, an ein FBA-Geschäft natürlich überhaupt noch nicht zu denken war, sondern sich dort große Unternehmen, Konzerne gegenübergestanden haben, die für sowas natürlich eine entsprechende Portokasse haben. Die zahlen Abmahnkosten mal ebenso, für die ist das kein Problem. Die können sich Großkanzleien mit Stundensätzen jenseits der 400 Euro leisten. Das ist da überhaupt kein Thema. Aber es trifft natürlich den Onlinehändler, der klein anfängt, in dem Moment wesentlich stärker. Und da kommt halt eben auch relativ viel Unmut her. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht das größte Risiko. Das größte Risiko, was dranhängt, ist, wenn ich so eine Abmahnung bekomme, werde ich dazu aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Was ist das? Das ist ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages, eines Unterlassungsvertrages. Ich verpflichte mich damit gegenüber dem Abmahner, das beanstandete Verhalten, um das es konkret geht, in Zukunft nicht mehr zu machen. Und für den Fall, dass mir das doch nochmal passiert, verspreche ich ihm, damit das auch ernsthaft ist, eine Vertragsstrafe. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, solche Vertragsstrafenregelungen zu formulieren. Da kann ich feste Sätze mit reinnehmen, da kann ich eine etwas offene Klausel nehmen. Aber für so einen Verstoßfall mal 5.000 Euro zu bezahlen, ist da keine Seltenheit. Und das ist für mich einfach das viel größere Risiko, weswegen ich also all dem Treiben, was ich so in den sozialen Netzwerken, in Foren lese, naja, dann gebe ich halt eine modifizierte Unterlassungserklärung ab. Diese modifizierte Unterlassungserklärung, was auch immer man darunter verstehen mag, ist dann immer so das Allheilmittel. Habe ich irgendwas dran geändert, dann ist es schon nicht so schlimm und zahle dann halt seine Kosten und dann kann mir nichts passieren. Das ist ein Irrtum. Denn die Vertragsstrafe, die dahinter stehen kann, ist das viel größere Risiko, weil sie pro Verstoß anfallen kann und mich anders als beispielsweise Abmahnkosten, die irgendwo zwischen 750 und 1500 Euro liegen können, mit so und so viel mal 5000 Euro viel schneller und viel zuverlässiger in den Ruin treiben können.
Und das wäre dann sozusagen, wenn man doppelt verstößt. Also einmal verstößt, dann zur Unterlassung dann gebracht werden soll, unterschreibt
richtig, und dann nochmal verstößt. Ein zweites Mal verstößt, genau. Okay. Das ist einfach das große Risiko. Und aus diesem Unterlassungsvertrag, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Der verjährt nicht. Der bleibt dauerhaft bestehen. Da bin ich mein Leben lang dran gebunden. Und das ist das viel größere Risiko.
Inwieweit lassen sich denn solche Abmahnungen verhandeln? Dass man vielleicht dann auch sagt, wenn man zum Beispiel jetzt zur Unterlassung gedrängt wird, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat mit meinetwegen einem Markennamen, der irgendwo in ein Markenrecht eingreift, gibt es da irgendwie dann die Möglichkeit, dass man das noch verhandeln kann? Weil ich glaube ja, die Hauptmotivation des Abmahnenden ist ja dann, dass wir unterlassen. Ich glaube, es ist ja weniger so, dass man dann da groß Geld rausschlagen möchte mit der Abmahnung. Inwieweit kann man das verhandeln? Kann man dann zum Beispiel sagen, ja, okay, wir unterlassen, aber wir würden gerne hier die Produkte noch, die wir jetzt im Lager haben, noch weiter ausverkaufen, bis die ausverkauft sind. Ist sowas auch realistisch oder kann man bei so einer Abmahnung eigentlich das Verhandeln direkt vergessen?
Also da sprichst du eine Dimension an, die schon auf eine Ebene weitergeht. Bleiben wir ganz kurz mal einfach bei so einer ganz stinknormalen wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Ich werde abgemahnt, weil, keine Ahnung, bei einem Produkt ein Grundpreis nicht richtig ausgewiesen ist oder ganz fehlt. Oder ich werde, meine Virusbelehrung wurde nicht angezeigt. Irgendwelche Dinge, die so bei den Basics passieren können. Meine Herangehensweise ist, erstmal zu gucken, ob der Gegenseite alles richtig macht. Und wie ich eingangs gesagt habe, Rechtssicherheit ist eine Illusion. Irgendwas ist immer. Und in solchen Konstellationen kann man halt eben einfach schauen, was findet man bei der Gegenseite. Es gibt einige, die sind sehr gut aufgestellt, da muss man ein bisschen tiefer graben. Da findet man vielleicht auch wenig, vielleicht findet man manchmal auch gar nichts. Aber in den allermeisten Fällen, irgendwas findet man schon. Und dann ist einfach ein beliebtes Gegenmittel, dann natürlich direkt eine Gegenabmahnung auszusprechen. Und irgendwie, da muss man ein bisschen aufpassen, da ist auch die Frage des Rechtsmissbrauchs eine, die eine große Rolle spielt. Es wird natürlich den Abmahnern immer vorgeworfen, das ist alles rechtsmissbräuchlich. Das mag in manchen Fällen gerechtfertigt sein, in vielen aber auch nicht. Aber wenn ich einfach sage, hier pass auf, dass die Gegenabmahnung, einigen wir uns auf unentschieden. Auch das ist schon wieder ein Charakter, wo meine Gegenabmahnung dann rechtsmissbräuchlich sein könnte. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl rangehen. Das bekommt man aber dann, anwaltlich vernünftig beraten, in sehr, sehr vielen Fällen hin. Und ich gebe halt für meine Mandanten so ungern Unterlassungserklärungen ab. Aus den eben geschilderten Gründen. Und das ist zum Beispiel eine Verteidigungsmöglichkeit, die man bei einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung immer hat. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich eine Abmahnung aus Schutzrechten. Das können Marken sein, das können Designs sein, das können Gebrauchsmuster sein, das können sogar Patente sein. Das ist eine Nuss, die deutlich schwieriger zu knacken ist. Denn da hängt nicht nur der Unterlassungsanspruch dran. Zum einen sind in allermeisten Fällen, wenn ich einen großen Gegner auf der anderen Seite habe, die Abmahnkosten direkt immer doppelt so hoch, weil die nicht nur einen Rechtsanwalt, sondern auch noch einen Patentanwalt hinzuziehen, dessen Kosten voll mit abrechnen. Das heißt, ich habe die doppelten Kosten an der Backe und es halt eben einfach damit im Unterlassungsanspruch nicht getan ist. Sondern ich habe da beispielsweise auch das Problem, ich werde dazu im Zweifelsfall werde ich darauf verklagt und verurteilt, Auskunft erteilen zu müssen. Wie oft habe ich ein bestimmtes Produkt verkauft? Wie viel Gewinn habe ich damit gemacht? Wo habe ich beispielsweise gewerbliche Abnehmer, also Wiederverkäufer, die dann auch alle in der Kette eine Abmahnung kriegen? Gerade was Schutzrechte angeht, da muss man sagen, ist das Risiko immens erhöht, weil da einfach dieser ganze Rattenschwanz an sogenannten Sekundäransprüchen, also Auskunft, Schadenersatz und so weiter, noch mit dranhängt. Und dann muss man schon sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl mitbringen, um zu sagen, okay, wir lassen das für die Zukunft, kriegen aber jetzt beispielsweise eine Aufbrauchsfrist, um bestimmte Dinge noch abzuverkaufen. Das geht, ist aber meistens irgendwo mit einer Gegenleistung, die dann in Euro zu bemessen ist, also irgendeine pauschale Schadenersatzsumme, die dann gezahlt werden muss, aufzuwiegen. Also da ist das Verhandlungsgeschick bei mir selten so, dass ich einfach sage, pass auf, wir statten die Abmahnkosten, machen noch ein halbes Jahr weiter und dann gehen wir auseinander. Das wird selten zu erreichen sein.
Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja, sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel die Produktrecherche. Ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen? Und vor allem, kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. Ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht, glaube ich, auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der AMC Ventures Inkubator ist ein Konzept aus den Staaten und ist so aufgebaut, dass du hier persönlich Unterstützung erhältst von den besten Experten Deutschlands und somit einfach die größtmögliche Sicherheit hast, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, auch wirklich Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, dass du einfach extrem viele Fehler vermeiden wirst und dadurch langfristig extrem viel Zeit und Geld sparen wirst. Und der dritte Punkt ist einfach das erfolgsorientierte Umfeld, das du an die Hand bekommst bei AMC Ventures, das dich in guten und in schlechten Zeiten in jeder Lebenslage unterstützt. Klingt gut, oder? Versprochen wird natürlich für gewöhnlich viel, gehalten aber nur wenig. Und aus diesem Grund wird eben bei AMC Ventures ein sechsstelliger Umsatz auch garantiert. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest und allgemein auch mehr zur Bewerbung und zum Ablauf des Ganzen, dann schau jetzt vorbei auf www.amcventures.de. Du gehst durch deine Bewerbung keinerlei Verpflichtungen ein oder so, musst dir da gar keine Sorgen machen. Und ja, das Ganze läuft so ab, dass es eine schriftliche und eine telefonische Bewerbung gibt. Das heißt, zunächst füllst du auf der Seite einfach kurz ein Formular aus. Es dauert 4 bis 5 Minuten und dann, ja, wird sich einfach jemand mit dir in Verbindung setzen und mit den zielstrebigsten Unternehmern wird dann ein Gespräch ausgemacht, ein Telefontermin, in dem dann einfach von beiden Seiten geschaut wird, ob es hier zu einer internen Zusammenarbeit kommen kann, ob das Ganze Sinn macht. Also schau jetzt auf jeden Fall vorbei auf www.amcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Okay, vor allem dann gegen große Unternehmen, ne?
Ja, je nachdem, wen ich da auf der Gegenseite habe, ist der erste Rat, sofort einzupacken und zu sagen, okay, machen wir nicht mehr. Denn die haben natürlich auch, je nachdem, um was für ein Schutzrecht es da geht, Wenn es, also so eine Markenverletzung kann natürlich recht vielseitig passieren. Ich kann beispielsweise auf einem falschen Amazon-Listing draufhängen. Dann ist das natürlich ein Problem, aber insoweit auch wieder kein Problem, weil die Marke, die falsche Marke, nicht auf meiner Ware draufsteht. Dann kann ich die mit dem richtigen Listing trotzdem weiterverkaufen. Ich habe da ja nur in der Werbung die falsche Marke verwendet. Das ist zum Beispiel dann ein minder schwerer Fall, würde ich meinen. Habe ich auf einem Produkt meine Marke angebracht und verstoße damit gegen irgendwelche Markenrechte eines Dritten, dann kann ich im Zweifelsfalle meine Ware einstampfen. Im Zweifelsfalle hat nämlich auch der Angreifer dann einen Vernichtungsanspruch auf die Ware.
Okay. Dazu empfehle ich auch auf jeden Fall für jeden, der hier das gerade irgendwie zuhört und da sich auch ein paar Gedanken zu seinem eigenen Markennamen vielleicht macht. Wir haben hier mal eine Folge im Podcast hochgeladen. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche das war. Einfach mal ein bisschen gucken. Das war vielleicht ja vor 10 Folgen ungefähr, also etwa die Folge 30, 35. Da haben wir eine Folge aufgenommen mit einem Patentanwalten, mit dem Rolf Kläsen. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant für jeden, der sich da in den Bereich noch ein bisschen weiter einhören möchte. Empfehle ich wirklich jedem, die Folge war wirklich top. Geht auch, glaube ich, eine ganze Stunde lang oder so. Also das ist echt viel, was man da draus mitnehmen kann. Meine Frage noch an dich, Thomas. Was ist so die häufigste Abmahnung? Wo muss man am vorsichtigsten sein?
Also was ich sehr viel habe, wenn wir über die Basics reden, ist so einfach, nehmen wir mal einen Abmahnverband raus, wie zum Beispiel den IDO, der relativ rührig ist, sehr, sehr viel an Abmahnungen ausspricht. Das in Anführungszeichen Standardpaket bei denen sieht da beispielsweise aus. Ich habe keine vernünftige Widerrufsbelehrung drin, ich kläre nicht über die Mängelgewährleistungsrechte auf und dann habe ich noch im Zweifelsfalle irgendeinen Fehler im Impressum oder was mit den Grundpreisen falsch gemacht.
Das ist wieder so, die Basics.
Das ist ein absoluter Standard, den die raussenden. Darüber hinaus ist ein ganz großes Thema immer und auch ein Dauerbrenner die Preisdarstellung. Streichpreise beispielsweise ist ein Riesenthema. Fehlende Grundpreise, das, was damit dranhängt. Eine UVP-Werbung ist immer ein Thema. Und alles andere verlässt dann so ein bisschen den Bereich des in Anführungszeichen allgemeinen und geht dann halt eben in ganz, ganz spezielle Bereiche rein. Womit ich mich derzeit sehr intensiv auseinandersetze, ist der Bereich, der das Elektrogesetz betrifft, also den Handel mit Gerätschaften, die unter das Elektrogesetz fallen und dementsprechend gekennzeichnet und registriert sein müssen. Das ist im Moment ein großer Fokus bei mir, aber da ist halt eben die Bandbreite auch von bis und da bin ich immer erstaunt, was dann an Neues auf den Tisch kommt, wo beispielsweise irgendwelche Kennzeichnungspflichten drin stecken, die dann der Mandant nicht beachtet hat. Textil hatten wir eben schon. Beim Handel mit Spielzeug haben wir Kennzeichnungspflichten. Selbst bei Bürobedarf oder bei Bastelbedarf ist es ein Riesenthema. Versuch mal, einen Sprühkleber in der Dose rechtssicher zu verkaufen. Da bist du in Bereichen, die betreffen dann den Handel mit Gefahrstoffen. Und da muss ich Sicherheitsdatenblätter hochladen. Da muss ich entsprechende Kennzeichnungen da auch in meinen Onlineshop reinbringen. Da muss ich mir die entsprechenden Icons raussuchen. Da muss ich Dinge aus den Sicherheitsdatenblättern rauskopieren. Da wird es dann schon recht komplex. Und da wird es vor allen Dingen auch von der Materie her sehr komplex. Da ist die Bandbreite also unerschöpflich. Letzten Endes ist es im Wettbewerbsrecht so geregelt, wenn ich eine sogenannte Marktverhaltensregel habe. Das ist also eine Vorschrift, die dazu dient, das Verhalten der Marktteilnehmer, also der Mitbewerber, in irgendeiner Form zu regeln, dass sie sich an Recht und Gesetz halten, dann kann das abgemahnt werden. Und das reicht halt eben Abmahnung aus Datenschutzgründen. Inzwischen gehen die Gerichte dazu über, Datenschutzrecht als solche Marktverhaltensregel anzusehen, bis hin zu irgendwelchen verbraucherschützenden Kennzeichnungspflichten. Da hat das Wettbewerbsrecht, wenn du so willst, einen Universaladapter dran. Und da gibt's also genügend Möglichkeiten, was man alles falsch machen kann.
Okay. Also grundsätzlich die meisten Abmahnungen gibt es dann wirklich in diesem Bereich, den wir vorhin angesprochen haben, mit den Widerrufsbelehrungen, Impressum und so weiter. Und ja. Sonst Streichpreise hast du angesprochen. Was sind da, also was muss man erfüllen, damit man zum Beispiel so einen Streichpreis verwenden kann? Wie lange muss man den offiziell den Streichpreis wirklich wie lange muss dieser Streichpreis der echte Preis gewesen sein, zum Beispiel, damit man ihn dann auch durchstreichen kann, oder ist es einfach verboten, oder wie sieht es da aus? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, weil das sehe ich sehr, sehr, sehr häufig auf Amazon zum Beispiel auch, ja, dass wirklich fast jedes Produkt so einen Streichpreis hat, obwohl eben eigentlich der Streichpreis nie der wirkliche Preis war.
Genau, gebe ich dir gerne die Standard-Juristen-Antwort. Es kommt darauf an.
Das
aber
haben wir
einfach,
letztens schon.
genau, aber einfach mal zu den Basics. Es gibt, es war ein Amazon-Fall. Der Bundesgerichtshof hat in dem letzten Jahr entschieden. Vorher waren sich die Gerichte uneins, ob halt eben oder wie solche Streichpreise denn überhaupt zu verstehen sind. Da gab es dann heiße Diskussionen darum, muss ich irgendwie den Zeitraum, in dem man solche Aktionspreise, solche gestrichener Preis dann gilt, irgendwie benennen oder nicht? Muss ich irgendwie erklären, was denn der gestrichene Preis ist oder nicht? Hat der BGH relativ pragmatisch gesagt, so ein Unsinn, das versteht doch jeder. Wenn ich da einen gestrichenen Preis habe und einen niedrigen daneben, dann gehe ich davon aus, dass der gestrichene Preis der vorher geforderte Preis des Händlers ist. Punkt. Keine Erklärung dazu, kein Zeitraum dazu, kein Sternchenhinweis dazu, sondern das darf ich grundsätzlich einfach machen. Das ist der Grundsatz, den ich da habe, aber kein Grundsatz ohne Ausnahmen, denn die Forderung, wenn ich einen Streichpreis habe, ist, werbe ich mit der Herabsetzung eines Preises, muss ich den vorher geforderten Preis natürlich auch ernsthaft gefordert haben. Ernsthaft gefordert, und da sind wir bei der Frage, wie lange kann sowas dauern? Das kann mal so oder so ausgehen. Das hängt davon ab, ist es Saisonbau oder nicht? Ist das irgendwie ein Dauerbrenner oder nicht? Das können 2 Wochen sein, das können auch 2 Monate sein. Das ist jeweils dann sicherlich irgendwie produktbezogen an der Stelle zu beurteilen. Aber es gibt auch Fälle, die ich hier auf dem Tisch hatte, wenn ich irgendwie am 3. Januar mein Produkt bei Amazon erst liste, kann ich es nicht 1 Woche später schon mit einem gestrichenen Preis bewerben. Oder ich liste es direkt mit dem gestrichenen Preis. Dann sind wir im umgekehrten Fall. Dann kann ich den ja vorher gar nicht gefordert haben. Dann muss ich dran schreiben, Achtung, Einführungspreis und der höhere Preis gilt ab den so und so vielten. Aber selbst wenn ich das irgendwie vernünftig mache, kann man sich auch überlegen, wie kriege ich das hin? Okay, dann werbe ich mal irgendwie für eine bestimmte Zeit, die so gerade als Feigenblatt noch irgendwie gelten kann, angemessen lang mit dem höheren Preis und setze ihn dann wieder herab. Da kann mir auch die sogenannte Preisschaukel vorgeworfen werden. Wenn man mal einfach schön nachvollzieht, wie lange geht welcher Preis, dann muss ich einfach länger auf der Lauer liegen und kann am Ende trotzdem zuschlagen und sagen, naja, wer immer im 2 Wochen, 4 Wochen Wechsel den Preis herabsetzt, hochsetzt, der handelt dann auch irreführend.
Ich komme langsam dahinter, was du damit meinst, dass Rechtssicherheit eine Illusion ist.
Da sind wir einfach beim Thema, genau. Und das ist einfach was, das kann man furchtbar ungerecht finden oder nicht. Es ist nun mal einfach so, wie es gesetzlich geregelt ist und an die Spielregeln muss ich mich halt eben einfach halten. Und gerade was die Streichpreise angeht, es ist nun mal, ich verstehe es auch irgendwie nicht, aber offensichtlich dürfte das ein Psychologe relativ gut erklären können. Das spricht niedere Instinkte an. Und wenn ich das Schnäppchen da sehe, dann schaltet offensichtlich irgendwie der Verstand aus und dann kauft man einfach zu dem Preis, weil er vermeintlich der günstigere ist. Manchmal setzt da sogar irgendwie der Verstand so weit aus, dass man nicht mal mehr links und rechts guckt, ob es das Produkt vielleicht nicht doch irgendwo günstiger gibt. Das ist letzten Endes, nimm einfach mal als Beispiel die gute alte 25% auf alles Reklame von Praktika. Das hat zum einen dazu geführt, dass die Kunden irgendwann rausgekriegt haben, okay, die gibt's alle 3 Monate und dann gehen wir nur noch da einkaufen, wenn die sowieso ihre Rabattaktion haben. Aber die Angriffe dort waren ja auch immer, dass der Rabatt, der da gewährt wird, vorher draufgeschlagen wird. Ne? Die gehen eine lange Zeit hin, fordern die regulären Preise, machen dann einen Tag die höheren, um dann wieder die 25% zu geben. Es ist immer eine Rumtrickserei mit den Streichpreisen. Das kennt man natürlich auch aus der ganzen Diskussion rund um die UVP. Also unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, ob die dann gültig war, ob die dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gültig war, ob es die jemals in der Form gegeben hat, wie sie dann gestrichen werden darf oder ob das nicht sowieso alles Mondpreise waren. Es ist anscheinend ein Instrument, mit dem ich meine Ware sehr gut abgesetzt bekomme, weil einfach der Preis nun mal nach wie vor das Totschlagargument ist. Aber es ist einfach auch ein Bereich, der sehr gefährlich ist.
Ja, ich denke halt auch tatsächlich, dass es so ein psychologischer Trick ist mit den Streichpreisen, der auch wirklich, glaube ich, effektiv sein kann und die Conversion auch eigentlich erhöhen könnte. Ja, muss halt dann auch dort, wie eigentlich immer, jeder selbst für sich wissen. Was hältst du denn grundsätzlich davon, dass es auch viele Händler zum Beispiel gibt, die bewusst gegen sowas verstoßen und dann eben auch so eine Abmahnung in Kauf nehmen? Ist das deiner Meinung nach zu risikoreich?
Wenn ich das einpreisen kann, ist das völlig in Ordnung.
Ja.
Also letzten Endes kannst du mit moralischen Fragen kommen. Ist das okay, wenn ich bewusst gegen Recht und Gesetz verstoße? Ja, gut, aber im Handel wird nun mal einfach mit harten Bandagen gekämpft. Und wenn das für mich das Mittel der Wahl ist und ich halt eben am Ende des Tages weiß, okay, wir sind in einem wettbewerbsrechtlichen Bereich, wo die Streitwerte meistens von bis angesetzt werden, dann kann ich ungefähr abschätzen, was mich die Unterlassungserklärung dann kostet. Ich kann sogar noch einen draufsetzen und kann sagen, naja, wenn ich abgemahnt werde, ist mir das erstmal egal. Einfach nur, um nicht in das Risiko der Vertragsstrafe reinzukommen, lasse ich mich vielleicht sogar verklagen, vielleicht sogar über zwei Instanzen. Solange das Ganze nicht rechtskräftig ist, kann ich weiterhin so werben. Ich habe mal einen Fall gehabt, da hat ein Mandant selbst Hersteller von bestimmten Produkten mit einer durchgestrichenen Eigen-UVP geworben. Völlig merkwürdige Konstellation, wenn ich einfach sage, ich bin Hersteller und ich setze meine eigene UVP herunter, dann ist sie wohl an der Stelle nicht mehr gültig. Aber die Zielsetzung, die mir bei Übernahme des Mandats vorgegeben worden ist, ist, ziehen Sie das Verfahren so lange wie möglich.
Ja, gut,
ich weil die einfach so lange verkaufen wollten, weil es für die so ein guter Indikator war, dass die Ware dann nur gut läuft. Das Verfahren habe ich 2 Jahre gezogen.
Okay, und also es gibt verschiedene Taktiken, die man da tatsächlich fahren kann.
Genau, man muss in gewissen Bereichen aufpassen. Es gibt auch im Wettbewerbsrecht einen Schadensersatzanspruch. Man hat aber dort wesentlich höhere Anforderungen an eine Gewinnabschöpfung oder an einen direkten Schadenersatz, weil ich bei solchen marktbezogenen Verstößen, also wo ich mich einfach nur gegen allgemeine Regeln nicht konform verhalte, nie nachweisen kann, bloß weil ich einen Streichpreis hatte, hat der Konkurrent ein Produkt weniger verkauft. Da kriege ich die Kausalität nie nachgewiesen, also ist es wirklich immer eine Rechnung darum, was muss ich im Zweifelsfall an Abmahnen und an Gerichtskosten bezahlen. Und wer sich leisten kann, der kann sowas einpreisen.
Kann man nicht dann sogar Abmahnkosten auch als Geschäftsausgabe geltend machen?
Grundsätzlich kann ich die natürlich dann entsprechend ansetzen, weil sie natürlich dort bezahlt werden. Die Umsatzsteuer kriege ich nicht gezogen, aber sind natürlich Geschäftsausgaben, gar keine Frage.
Kann also jeder für sich mal durchkalkulieren und mit seinem Gewissen sozusagen auch vereinbaren. Von daher denke ich, ja, sollte jeder sich das mal überlegen. Du hast vorhin, bist da schon mal kurz drauf eingegangen, auf die elektronischen Produkte. Und auf die Kennzeichnungspflicht, und du meinst, man müsste es einerseits kennzeichnen und gleichzeitig registrieren. Wir haben auch, also ich bekomme auch häufig Fragen von Leuten, die eben mit elektronischen Produkten eben auch handeln möchten und dann teilweise sie das auch aus Asien importieren möchten. Und da ist natürlich die Sache, also ich persönlich rate immer davon ab, vor allem Anfängern, einfach, weil es deutlich komplizierter ist. Natürlich später kann das auch ein interessantes Thema werden, aber grundsätzlich rate ich immer davon ab. Was genau muss man dort kennzeichnen und wie sieht so eine Registrierung aus? Und würdest du einem Anfänger im Onlinehandel empfehlen, mit elektronischen Produkten zu handeln, die er eventuell sogar importiert?
Kann man grundsätzlich machen. Wenn man ein Produkt hat, was gut geht, muss man einfach überlegen, lohnt sich da der Kosten-Nutzen-Aufwand? Das ist zu bewältigen. Ich würde andere Bereiche, also alles das, was irgendwie in den Bereich Lebensmittel oder auch Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, für wesentlich komplexer und wesentlich schwieriger erachten. Ich würde auch zum Beispiel so Spielzeug oder so als wesentlich schwieriger erachten, weil da einfach die Anforderungen nochmal höher sind. Aber mit Elektrogeräten kann man durchaus auch anfangen. Lass mich mal kurz erläutern, wo da die Probleme liegen. Wir haben europaweite Regelungen, was den Vertrieb von Elektrogeräten angeht. Wir haben aber, weil da hängt einfach das Thema Entsorgung, das Thema Abfall mit zusammen, deswegen keine europaeinheitliche Regelung, sondern es sind immer Dinge, die einen nationalen Ansatz haben. Wenn ich Ware importiere, gehen wir den Step einmal zurück. Wenn ich Ware importiere und die von irgendwoher in die Europäische Union reinhole, dann bin ich im rechtlichen Sinne Hersteller dieser Produkte. Egal, wer sie tatsächlich für mich gefertigt hat, ich bin Hersteller. Das ist einfach das, was an der EU-Außengrenze damit passiert. Dann muss ich dafür sorgen, dass zum einen die Produkte mit mir als Hersteller vernünftig gekennzeichnet sind. Das heißt, ich muss mit Anschrift, Name draufstehen auf dem Produkt. Ich muss dann dafür Sorge tragen, dass dieses Produkt sämtliche Anforderungen erfüllt. Gerade bei Elektrogeräten ist das nicht gerade wenig. Das ist zum Beispiel die elektromagnetische Verträglichkeit. Das ist die Niederspannungsrichtlinie. Das ist aber auch zum Beispiel dann die WEE-Richtlinie. Das ist dann die Frage einfach, wo so ein Produkt dann angemeldet werden muss. Das ist auch die RoHS-Richtlinie. Sind bestimmte Stoffverbote, die ich in Elektrogeräten habe. Das muss ich alles beachten. Wenn mein Hersteller, mein Lieferant bestimmte Zertifikate für die dabei notwendige CE-Kennzeichnung liefern kann und die auch auf meinen Namen ausstellen kann, dann habe ich zumindest so den Grundstock einfach mal an Dokumenten da und kann dann auch sagen, okay, ich führe dieses Produkt ein und bin zumindest halbwegs davon überzeugt, dass die CE-Kennzeichnung, die drauf ist, auch Bestand haben wird. Ob das tatsächlich so ist, da kann man dann lange drüber streiten und viel analysieren und viel dann auch durch Prüflabore ermitteln lassen. Aber das ist zumindest der erste Punkt, den ich habe. Den Schritt muss ich gehen, um dahin zu kommen. Dann ist das Produkt bei mir. Dann muss ich zusätzlich dafür Sorge tragen, dass dieses Produkt wegen der Entsorgung registriert ist. Das ist dann der nationale Ansatz. Wenn ich das europaweit vertreiben will, muss ich im Zweifelsfalle dafür sorgen, dass in jedem europäischen Land ich eine entsprechende Registrierung für dieses Produkt als Elektrogerät habe. Fange ich dann sinnvollerweise erstmal in Deutschland an. Da gibt es die Stiftung EAR, Elektronik-Altgeräte-Register. Das ist eine untergeordnete Stelle des Umweltbundesamts, die gegründet haben, die dafür zuständig ist, dass man sich dort registriert. Warum registriere ich mich da? Ich muss dort Mengenmeldungen abgeben, wie viele Elektrogeräte habe ich in Verkehr gebracht und danach berechnet sich das, was ich für die Entsorgung dann an Pauschalen zu bezahlen habe. Das ist das, was da im Hintergrund dran steht und was ich machen muss. Ich muss dann zusätzlich mein Elektrogerät mit der inzwischen wohl relativ gut bekannten durchgestrichenen Mülltonne, dass sie halt eben nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, kennzeichnen. Dann kann ich so ein Elektroprodukt aber auch durchaus in Deutschland mal anbieten.
Sind extrem, extrem wichtige Tipps, finde ich, weil das auch so viele Leute interessiert, ob sie eben auch mit so elektronischen Produkten anfangen können. Finde ich ja sehr, sehr cool, dass du da so detailliert drauf eingegangen bist.
Gerne. Lass mal das nochmal einen Schritt weiter denken. Wo hören da eigentlich die Dinge auf? Schau dir mal, trägst du eine Armbanduhr? Schau sie dir mal an. Ist eine Batterie drin? Ist ein Elektrogerät?
Ich schau mal, ob sie gekennzeichnet ist. Ist sie, glaube ich, nicht.
Unwahrscheinlich.
Jetzt gucke ich wirklich.
Jetzt guckst du wirklich nach. Ich habe eine Automatikuhr, die hat... ein schönes, gutes Uhrwerk, da ist keine Batterie mit drin.
Ich habe keine Kennzeichnung auf meiner Armbanduhr. Ja, aber sie ist wasserresistent.
Na, immerhin, aber halt eben nicht abmahnungsresistent.
Und made in China.
Ja, genau. Aber da fangen die Probleme halt an. Du hast ein Headset an. Ein Headset ist auch ein Elektrogerät. Funktioniert halt eben ohne die elektrischen Ströme, die da durchgehen nicht. Muss auch vernünftig gekennzeichnet sein. Ich glaube, ich habe ein Logitech-Headset auf, da ist auch nichts Vernünftiges drauf. Also da gibt es relativ viele Bereiche, die sehr stiefmütterlich auch von großen Anbietern behandelt werden. Die haben da auch noch eine etwas höhere Lernkurve. Und lass mich da einfach mal zwei, drei Dinge aus meiner Praxis berichten. Ich habe mal in einem etwas anderen Segment, aber auch was Elektrogeräte betrifft, den Bereich gehabt, Kopfhörer, und zwar in einem ganz speziellen Anwendungsbereich, die Kopfhörer, die man im Krankenhaus am Empfang kaufen kann, um da Fernsehton zu hören. Ist offensichtlich ein Riesenmarkt, ist für diejenigen, die Medizinprodukte anbieten, ein sehr lukratives Beiwerk. Bei Kopfhörern muss ich aber auch dafür Sorge tragen, dass sie erstens richtig gekennzeichnet sind. Da hat der Bundesgerichtshof, ich glaube vor 2 Jahren, mal ein Machtwort gesprochen und gesagt, so ein Klebefähnchen am Kabel reicht als dauerhafte Kennzeichnung als Elektrogerät nicht aus, weil der Nutzer das als störend empfindet und tendenziell abschneiden wird und dann ist das Produkt nicht mehr gekennzeichnet, dann kann es nicht vernünftig entsorgt werden und dann werden die Entsorgungskosten auf die Allgemeinheit umgelegt, was nicht sein kann, Wettbewerbsverstoß. Muss ich also beim Sourcen dieses Produktes darauf achten, dass die entsprechenden Kennzeichnungspflichten, Name, Adresse, CE, durchgestrichene Mülltonne, irgendwo auf der Ohrmuschel, auf dem Bügel oder wo auch immer aufgedruckt werden. Das ist dann schon mal die Hausaufgabe 1, die man zu machen hat. Wie kriege ich mein Produkt überhaupt rechtskonform gekennzeichnet? Kann ich einen Schritt weiter denken und kann sagen, geben wir doch mal bitte so einen Kopfhörer zu einem Prüflabor. Ich muss, eben gesagt, die RoHS-Konformität haben. Da zählt zum Beispiel dabei, dass bestimmte Weichmacher im Kunststoff nicht drin sein dürfen. Finde ich die in der Ummantelung, habe ich ein Problem, dann ist mein Produkt nicht verkehrsfähig. Finde ich beispielsweise, man muss bleifrei löten. Das ist auch zur Vermeidung von Schadstoffen ein Thema. Wenn mir dann nachgewiesen wird, dass der Bleianteil im Lot zu hoch ist, habe ich ein Produkt, das in Deutschland nicht mehr verkauft werden darf. Auch eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof aus dem letzten Jahr. Da ging es um Energiesparlampen. Haben die sich mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert denn so mit Ausreißern? Was passiert, wenn mal bei einer der Quecksilbergehalt zu hoch ist. Hat der BGH gesagt, den Ausreißer gibt's nicht. Du musst dafür Sorge tragen, dass alle Produkte konform sind. Und dann wird mir der Vertrieb von nicht konformen Produkten verboten. Wie stelle ich sicher, dass der Rest meiner Charge in Ordnung ist? Dafür müsste ich jedes Produkt testen lassen. Wenn ich es testen lasse, ist es danach hinüber, kann ich es nicht verkaufen. Wie kann ich also dann wirklich, im Zweifelsfall auch unter Anwendung mathematischer Methoden, sicher gehen, dass wenn ich so und so viele Stichproben mache, meine Ware dann in Ordnung ist? Gehe ich dann überhaupt noch das Risiko ein oder lasse ich dann nicht einfach meine Ware vernichten? Das sind die Fragen, die dranhängen. Und da kann es halt eben dann schon relativ schnell existenziell werden, wenn ich so ein Problem habe und mein 40-Fuß-Container noch da steht und ich erst 3 Stück abverkauft habe.
Ja, ja. Muss man viel kalkulieren.
Definitiv.
Ja. Und man kann sehr, sehr viel falsch machen. Sollte man auch immer im Hinterkopf haben. Man sollte sich nie wirklich sicher fühlen, egal was für Produkte man hat. Auch wenn man denkt, man handelt mit den simpelsten Dingern, da kann immer irgendwie
noch ein Design dranhängen. Ich hatte mal einen Bollerwagen, wo man wirklich nicht denkt, das ist jetzt irgendwie Rocket Science. Was war drauf? Auf den Faltmechanismus, ein deutsches Gebrauchsmuster und am Ende haben wir eine einstweilige Verfügung kassiert wegen eines nicht eingetragenen europäischen Designs. Deswegen Rechtssicherheit, gerade auch was das Produkt selber angeht, gibt es da nicht.
Ja. Ja, vor allem auch mit Logos kann man bestimmt viel falsch machen und mit Markennamen denke ich auch.
Das ist dann halt eben auch immer ein Riesenthema, genau.
Ja. Alles klar, haben wir das Thema mit dem Elektrozeug, denke ich, auch gut abgeschlossen. Sehr, sehr wichtig für alle, die wirklich auch in den Bereich einsteigen wollen. Ich glaube, ich empfehle trotzdem weiterhin, dass die Leute vielleicht erstmal mit einfachen, nicht elektronischen Produkten anfangen sollten, wenn sie wirklich noch gar keine Erfahrung mitbringen.
Mit einem Handtuch vielleicht oder so, genau, da ist man etwas anderes. Aber selbst da, das Muster darauf kann designmäßig geschützt sein. Also ich will ja keinem Angst machen, aber das sind einfach die Realitäten, mit denen man sich irgendwie dann letzten Endes konfrontiert sieht. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die im FBA-Bereich anfangen, eine Riesenhürde. Die fangen mit einem Produkt an und wollen natürlich dann ganz sicher gehen, dass ihr Produkt nicht dagegen verstößt. Aber die günstigste Markenrecherche, die ich so anbieten kann, wo ich dann einfach auch von dem Dienstleister, den ich da einsetze, eine unkommentierte Liste mit möglicherweise kollidierenden Marken vorgelegt bekomme, die dann noch ausgewertet werden muss, zahlt es auch 100 Euro für. Dann habe ich eine Designrecherche, muss ich erstmal gucken, in welche Klassifikation ist das überhaupt hier einzuordnen. Und dann muss sich bei dem Dienstleister, der die Recherche macht, jemand hinsetzen und Muster miteinander vergleichen. Je nachdem, wie viel an Treffern dabei rauskommt, zahle ich für so eine Recherche auch ganz schnell vierstellig, um das erste Produkt rechtssicher auf den Markt zu bekommen. Das ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie weit bin ich bereit, ein bestimmtes Risiko einzugehen? Oder wie weit denke ich, dass ich mich da so am Markt üblichen dran halte, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Aber da sind wir wieder, Rechtssicherheit, ja, man kann versuchen, da möglichst weit zu gehen, aber der Aufwand ist halt eben immens.
Mhm. Ja, vor allem die absolute Rechtssicherheit. Gut, das haben wir häufig genug
haben wir schon,
angesprochen,
genau.
Gibt es einfach nicht. Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, mal ein ganz anderes Thema, wenn ich jetzt selbst mich irgendwie, nehmen wir mal das Fallbeispiel, jemand klaut meine Bilder, weil ich mir ganz, ganz besonders viel Mühe gegeben habe. Und ja, jemand sieht das, meine Bilder sind ziemlich cool und klaut sie einfach und setzt oder macht da noch ein bisschen mit Photoshop so rum, dass vielleicht nicht mehr mein Logo drauf zu sehen ist, sondern dann sein Logo, wenn er ein sehr ähnliches oder vielleicht sogar denselben Hersteller hat oder eben sehr ähnliches Produkt. Wie kann ich dagegen vorgehen? Wenn das machen ja auch häufig die Chinesen. Bei denen ist es, glaube ich, gang und gäbe, das Kopieren. Machen die auch, glaube ich, nicht böswillig. Ich glaube, das ist auch kulturell bedingt.
Gehört da zum guten Ton, genau.
Genau, gehört da zum guten Ton. Das ist ein bisschen wie ein Kompliment, wenn die einen nachmachen. Ja. Was kann ich da machen? Soll ich die direkt abmahnen? Soll ich erstmal auf die zutreten? Direkt drohen oder freundlich? Oder wie kann ich da meine Erfolgschancen erhöhen, wenn mein Hauptziel ist, dass die Gegenseite unterlässt?
Also, grundsätzlich kommt es auf die Qualität der Fotos, die du ganz zu Eingang angesprochen hast, überhaupt gar nicht an. Das ist das Schöne bei Fotografien. Die sind als sogenanntes Lichtbild immer geschützt. Das kommt noch aus der Zeit, das Urheberrecht ist da auch so ein bisschen antiquiert, als die Herstellung einer Fotografie noch ein bisschen aufwendiger war. Da wollte man also dann denjenigen, der die Apparatur hat und dann letzten Endes auf den Auslöser drückt, als Urheber dieses Lichtbildes entsprechend bevorzugen. Und deswegen gibt es also bei der Frage des Urheberrechtsverstoßes bei Fotos keinerlei Diskussion um die Qualität. Ich habe auch schon Abmahnungen ausgesprochen für Bilder, bei denen ich gesagt habe, wie hast du damit überhaupt nur ein Produkt verkauft? schlecht freigestellt, Dreck auf dem Produkt, nicht richtig retuschiert, aber der Schutz besteht halt eben einfach. Qua Gesetz, weil drin steht, wer das Lichtbild anfertigt, der hat die Rechte. Wenn ich dann entdecke, dass mein Bild irgendwo verwendet wird, muss ich erstmal gucken, bin ich irgendwo in einem realistischen Bereich? Taucht das Bild auf Alibaba irgendwo auf? Schwierig. Da komme ich nicht vernünftig dran. Kann ich mal irgendwie versuchen, über Alibaba selber ranzugehen, die anzuschreiben, sie mögen es doch bitte runternehmen. Das wird vergleichsweise aussichtslos sein, da dran zu kommen. Habe ich aber einen Anbieter, der mir irgendwo auf Amazon oder beispielsweise gerade auf eBay entgegentritt, der verwendet meine Bilder, habe ich eigentlich drei Möglichkeiten. Ich kann ihn selber anschreiben, erstmal ganz nett und sagen, lass es bitte bleiben. Ich kann das über die Möglichkeiten, die die Plattformen bereitstellen, tun. Veri-Programm bei eBay oder das entsprechende Meldeformular bei Amazon. Das funktioniert auch eigentlich recht zuverlässig, weil die Plattformen ein Eigeninteresse daran haben. Das liegt daran begründet, dass es eine Plattformhaftung gibt. Wenn ich also eine Plattform über eine Rechtsverletzung in Kenntnis setze, müssen die unverzüglich handeln, um das zu unterbinden. Ansonsten sind sie dran. Das heißt also, diese Meldungen, wenn man sie vernünftig aufsetzt, werden beachtet. Da ist also auch beispielsweise mein Draht zur Amazon-Rechtsabteilung relativ gut. Wenn ich denen was schreibe, kommt da auch eine vernünftige Antwort zurück, beziehungsweise die reagieren. Aber das ist so die anonyme Möglichkeit, die ich habe. Dritte Möglichkeit ist, ich kann einen Rechtsanwalt beauftragen, der da draufhaut. Und dann abmahnt, kostenpflichtig abmahnt. Und das ist eine Sache, die ist nicht gerade günstig für denjenigen, der dagegen verstößt. Wenn ich mir einfach anschaue, was die Gerichte hier in Köln beispielsweise für eine Urheberrechtsverletzung annehmen, pro Bild ein Streitwert von 6.000 Euro. Diese 6.000 Euro muss erstmal niemand bezahlen, aber es geht einfach darum, Nettokosten der Abmahnung für ein Bild, 460,20 Euro nach Tabelle, ich habe es gerade mal nachgeschaut, die kann ich dann der Gegenseite in Rechnung stellen. Dazu kommen dann halt eben auch noch die Gebühren, die derjenige zahlen muss, weil er das Bild verwendet hat. Da kann ich einen Auskunftsanspruch geltend machen, wo er mir sagt, wie lange hast du das verwendet? Und wenn ich die Auskunft habe, kann ich dann mit beispielsweise den Tabellen, den MFM-Tabellen, den Tabellen der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, die geben jedes Jahr einmal so eine tabellarische Übersicht darüber hinaus, was denn so Bilder kosten. Das fängt dann so bei einer zweiwöchigen Nutzung bei 150 Euro pro Bild an, die ich dann auch noch verlangen kann. Das ist also durchaus was an der Stelle dann durchaus schon nennenswerte Beträge irgendwo mit sich bringen kann. Wenn also sich jemand querstellt, dann ist das auch eine Möglichkeit, die man sehr gut nutzen kann.
Und wenn das jetzt zum Beispiel ein chinesischer Anbieter ist, hat man, ich kann mir jetzt so schwer vorstellen, wenn der einfach überhaupt nicht auf mich reagiert, auf meine Nachrichten oder die Nachrichten einfach ignoriert, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass man den irgendwie zum Umdenken bringen kann oder dass man ihn irgendwie daran hindern kann, weil er einfach so schwer erreichbar ist.
Das ist in der Tat ein Problem. Also Verstreckungsproblem, das gibt's immer. Deswegen sagte ich ja, wenn ich irgendwo hier auf einer deutschen Plattform unterwegs bin und da ist ein chinesischer Anbieter, gibt's ja auch inzwischen genügend, dann nutze ich einfach die von der Plattform bereitgestellten Möglichkeiten. Dann melde ich das über das Veri-Programm, dann melde ich das über das Amazon-Formular und sehe zu, dass ich es darüber rausbekomme. Irgendwo zu versuchen, einen Anbieter in China zu verklagen und da zu vollstrecken, nee, aussichtslos. Klar kann ich an der Stelle natürlich irgendwie überlegen, wie kriege ich eine Abmahnung in China zugestellt. Natürlich habe ich nach erfolgreicher einstweiliger Verfügung auch die Möglichkeit, keine Ahnung, den Kostenerstattungsanspruch dadurch geltend zu machen, indem ich bei Amazon Payments was pfände oder bei PayPal was pfände. Ja, das geht alles, aber wenn der sie sperrt, dann macht er im Zweifelsfall sein Konto dicht. Und ich habe dann auch nichts davon gesehen und selber sehr viel Geld für den Anwalt investiert. Genau. Also da muss man einfach überlegen, wie sehr stört einen das. Und das müssen dann schon Rechtsverletzungen im Anführungszeichen Nahbereich sein, damit man da wirklich guten Gewissens rangehen kann. Und selbst dann habe ich immer noch das Insolvenzrisiko. Ne? Also wenn man gegenüber dann Einzelunternehmer ist und die Finger hebt, und da habe ich also auch Leute gesehen, die für kleine Beträge schon den Finger heben oder schon längst gehoben haben, dann gucke ich auch in die Röhre. Also das darf man an der Stelle auch nicht vergessen.
Okay, also um das Fallbeispiel mit den geklauten Bildern nochmal aufzugreifen, im besten Fall einfach versuchen, erstmal mit einer freundlichen Nachricht ohne Abmahnung und sonst, wenn sich da erstmal nichts tut, erstmal versuchen, vielleicht über die Plattform zu gehen, also über Alibaba, über Amazon, über eBay direkt, ob die das da irgendwie rausnehmen oder die nochmal ein bisschen Druck machen können, bevor man da direkt die Abmahnung rausschickt. Okay.
Genau. Eine zeitliche Komponente, die man an der Stelle vielleicht nicht so ganz vergessen sollte, wenn ich erwäge, danach rechtliche Schritte einzuleiten, Abmahnung auszusprechen und vielleicht sogar dann ein Eilverfahren im Wege der einstweiligen Verfügung einzuleiten, dann ist das zeitkritisch. Ab erstmaliger Kenntnis vom Verstoß, die ich im Zweifelsfall an Eidesstatt versichern muss, wann ich davon erstmalig Kenntnis hatte, tickt die Uhr. Ein Monat, einige Gerichte, Berlin und Düsseldorf, nehmen 2 Monate an. Länger Zeit habe ich nicht. Also wenn ich jemanden freundlich anschreibe und der reagiert nach 3 Tagen nicht, sollte man dann überlegen, ob man relativ zeitnah zum Anwalt geht.
Ich denke, damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende der heutigen Folge. Was mich jetzt nochmal interessiert, so einfach um ein bisschen auch von deiner Praxis vielleicht hier noch mitzubekommen. Was waren so die skurrilsten Ereignisse, die sich in deinen 12 Jahren, glaube ich, hast du gesagt, ergeben haben?
Skurril. Skurril.
Oder
Skurril.
vielleicht auch was Amüsantes,
Ja.
je nachdem, was dir einfällt.
Ah, das ist amüsant. Also es passiert hier sehr, sehr viel. Das heißt, also da komme ich quasi aus dem sich drüber aufregen oder aus dem drüber schmunzeln, gar nicht drüber hinaus. Naja, also was natürlich einfach immer irgendwo Dinge sind, bei denen ich relativ sprachlos daneben stehe, ist, wie schlecht beraten manchmal dann auch Unternehmen sein können. Wenn ich also, bleiben wir bei den Bildern. Das ist immer so ein Thema, wo ich echt manchmal nicht verstehe, wie man das falsch machen kann. Bilder ist deswegen ein Riesenthema, weil der rechtliche Anknüpfungspunkt dafür ist, der Bilderklau als solcher, ja, das ist eine Vervielfältigung des Bildes, aber ich stelle es ins Internet. Das ist die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung. Und wenn ich dann eine Unterlassungserklärung abgebe, das nicht mehr zu machen, dann reicht es natürlich nicht aus, wenn ich einfach irgendwie den Artikel aus meinem Shop entfernt habe, die Bilddatei aber nochmal auf meinem Server liegt. Denn das ist ein Verstoß. Dann ist das Bild weiterhin öffentlich zugänglich gemacht. Der BGH hat es inzwischen entschieden, wenn ich bei eBay hingehe und die Angebote einfach nur beende, liegen die Bilder trotzdem noch auf den eBay-Servern.
Und könnte dann noch das eintreffen, was wir vorhin angesprochen haben, dass man, wenn man dann zum Beispiel die unterschreibt, dass man unterlässt
Genau, das ist das
und dann
Problem.
kommt im
Das genau das
Nachhinein,
ist
okay.
genau das ist das Problem. Dann hänge ich im Zweitverstoß drin und dann steht da was von 5.000 € Vertragsstrafe. Dann mache ich das bei 10 Bildern, beende einfach nur die Auktionen und überlege dann, wie ich die 50 Riesen zusammenkriegen kann, um die Vertragsstrafen zu bezahlen. Das sind zum Beispiel Dinge, wo ich manchmal echt hier wie der Ochs vom Berg stehe und mir einfach denke, wie kann jemand anwaltlich beraten, so einen Fehler machen? Na, das ist einfach was irgendwie nicht so richtig sein kann. Da staune ich dann manchmal immer, was mir da so entgegengesetzt
Ja,
wird.
boah,
Genau.
stell
Und
ich mir gerade vor,
ansonsten,
ja.
eben geschilderten Beispiele, ne, wo so Dinge dann irgendwie aus heiterem Himmel kommen. Eine Abmahnung erfolgt bei einem Heizpilz. Warnung an alle, wenn man die Heizpilze nimmt, die in Pyramidenform so aussehen, als wären sie mit einzelnen Glaselementen dann aus einem Guss und haben halt eben alles dann irgendwie schön integriert. Die Dinger sind urheberrechtlich geschützt. Das war relativ wirr zu sehen. Da gab es mal jemand, der hatte auf einen, lass mich überlegen, ich glaube einen mit 3 Füßen, ein Geschmacksmuster. Das Geschmacksmuster ist dann irgendwann gelöscht worden. Dann denkt man sich, prima, Geschmacksmuster gelöscht, kann man damit handeln? Nee, dann hat er gesagt, ich habe ein Urheberrecht da drauf und dann ist es aber auch völlig egal, ob das Ding 3 Füße oder 4 Füße hat. Und der hat dann alle abgemahnt aus Urheberrecht und die Gerichte haben ihm recht gegeben. Wo man eigentlich sich mit einem gelöschten Geschmacksmuster auf relativ guter und sicherer Seite wähnte und dann kommt so ein Boomerang zurück. Das sind dann manchmal einfach Sachen, wo ich denke, das kann nicht sein und man muss trotzdem damit irgendwie umgehen.
Alles klar. Ich glaube, um die heutige Folge ein bisschen zusammenzufassen, reicht ein Satz: Rechtssicherheit ist Illusion.
Das unterschreibe ich gerne so, genau.
Thomas, dir vielen
Okay,
Dank, dass du
klasse.
dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich
Hat
glaube,
mich
es
gefreut.
waren viele wichtige Infos dabei. Auch sehr interessant für Leute, die vielleicht mit Elektroprodukten handeln wollen. Aber auch sonst für alle anderen, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema, einfach sich damit auch auseinanderzusetzen. Und ja, dir vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Vielleicht kannst du uns ja nochmal kurz erzählen, wenn wir irgendwie ein Anliegen haben, wo wir ein paar detailliertere Infos brauchen, wo wir dich finden, wie wir dich kontaktieren können.
Gerne. Also, wenn man mich googelt, wird man mich relativ schnell finden. dann sieht man meine Kanzlei. Ansonsten bin ich im Internet unter der Seite lexea.de zu erreichen. E-Mail-Adresse ist engels@lexea.de. Da kann man mich gerne kontaktieren und auch mal unverbindlich eine Frage stellen. Und ich werde dann schauen, wo und wie ich da aushelfen kann. Und da brauchen wir auch keine große Sorge zu haben, bevor hier irgendwelche Beratung kostenpflichtig wird, sage ich das. Da achte ich sehr auf Transparenz, denn da habe ich keine Lust, mich nachher mit Leuten drüber zu streiten. Und ich bin auch in relativ vielen Facebook-Gruppen unterwegs, wo ich auch gerne mal ein paar Tipps gebe. Da versuche ich mich schon irgendwo mit einzubringen.
Gut, vielen Dank dir.
Gerne.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Heute ist nämlich Freitag. Das Wetter hier in Hannover ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Klingt nicht so
ja,
gut.
Ja, es ist zumindest hell draußen, ein bisschen bewölkt, aber es wird zum Wochenende, glaube ich, ganz schön. Von daher freue ich mich da jetzt auch drauf. Klasse.
Alles klar.
Hat Spaß gemacht.
Dir vielen Dank.
Und gerne.
Schönes Wochenende. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.